2-4 Union nach 0-2 Rückstand. Nikos Mega hat verpendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend um 19.10 Uhr, ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße zu euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem schweren Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel des 33. Spieltages der ersten Bundesliga findet am Sonntag, den 11. Mai um 17.30 Uhr im Waldstadion statt. Es empfängt dabei der Tabellendritte, den Tabellenvierzehnten. Das Hinspiel beider Mannschaften am Millantor fand am 11. Januar statt, also noch gar nicht so lange her, und endete mit einem 0-1-Sieg für die Frankfurter durch das Tor von Omar Marmoush. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. So, bevor sich unser heutiger Gast vorstellt, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unser Gegner. Das erste habt ihr ja eben schon gehört. Bisher waren es aber allerdings 21 Duelle in beiden Bundesligen und im Pokal. Die Eintracht liegt da leider vorne. Wir gewannen lediglich 5 Spiele, spielten 7-mal unentschieden und verloren satte 9 Begegnungen. Der letzte Sieg in der Bundesliga datiert allerdings auch noch von weit zurück, nämlich von 1996. Aber es gab dann doch in der Nacht der Jahrtausendwende doch nochmal einen Grund für die Braun-Weißen zu jubeln, und zwar 2011 mit einem 2-0 in der zweiten Liga durch Tore von Fabio Morena und Max Kruse. Und das ist dann auch gleichzeitig der letzte Heimsieg gegen die Diva vom Main. So, genug Statistik für den Moment. Kommen wir nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er war schon mal Anno dazu mal zu Gast bei Yannick. Das liegt allerdings schon so weit zurück, dass kaum einer von euch ihn noch kennen wird. Daher stellt er sich für unsere HörerInnen gerne kurz vor. Wer bist du, wie bist du zur SGE gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
So, ja, grüße ihr Lieben. Hallo, ich bin der Marvin. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Es ist mir eine große Freude. Ja, zur Eintracht bin ich tatsächlich, ich glaube, im Jahr 1995 gekommen. Das waren so die ersten Jahre, in denen ich dann regelmäßiger zur Eintracht mit Freunden immer gefahren bin. Da war das Stadion noch gar nicht so wirklich ausverkauft. Ich glaube, meine erste Partie war eine Niederlage gegen Freiburg. Und naja, ich bin trotzdem dabei geblieben ab der ersten Zweitligasaison. Ging es dann für mich auch noch regelmäßiger ins Stadion, dann waren die Karten noch besser verfügbar, und seitdem bin ich eigentlich bei der Frankfurter Eintracht, und jetzt ist es so, dass das ein Teil meiner beruflichen Beschäftigung ist. Bei Fußball 2000 kann man mich eigentlich quasi fast jede Woche eigentlich sehen, da reden wir über die Frankfurter Eintracht in einem Videocast, und ja, da geht's manchmal heiß her, wir haben immer viele Themen, immer viel zu besprechen, und genau deswegen glaube ich auch, dass uns heute ja nicht langweilig wird, wenn wir über die Eintracht und dem wunderbaren FC St. Pauli sprechen. Also, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ah, schön, dass du bei uns bist, Marvin. Ich freue mich auch schon. Sag mal, wie lange gibt es jetzt Fußball 2000 schon?
Tatsächlich seit 2018. Also das ist ehrlich gesagt so ein bisschen ein Spin-off, das Eintracht Podcast, was ein Audioprodukt ist, was wir ja schon seit, ich glaube, 2009, 2010 regelmäßig machen. Mhm. Da ist ja der René Kurfürst hauptsächlich verantwortlich dafür, und da bin ich irgendwann dazugekommen, 2010, 2011, und dann irgendwann ging's, ja, ich glaube, es ist so. Und dann jahrelang als Audio-Podcast. Und dann haben wir irgendwann, weil ich im HR-Konstrukt, also im ARD-Konstrukt arbeite, haben wir gedacht, ey, wir brauchen eine andere Weise, Art und Weise, über Fußball, über die Eintracht zu sprechen. Nicht immer so betteln, die Eintracht, dass mal irgendwie ein Spieler kommt, über den man sprechen kann, sondern ein eigenes Format mit einem eigenen Wurf, sich selber nicht zu ernst nehmen. Und dann haben wir das kurzerhand dann auf die Beine gestellt, innerhalb von, ich sag mal so 2 Monaten, alles hemdsärmlich gemacht. Und dann, seitdem gibt es Fußball 2000, also seit 2018. Und wir sind jetzt schon relativ lang dabei. Und ja, uns kriegt man so schnell nicht weg, sage ich mal.
Sehr schön. Bleibt ihr eigentlich immer unter euch? Oder habt ihr auch Gäste bei euch im Podcast?
Also wir haben tatsächlich ein Portfolio von mehreren Menschen, weil es können ja nicht immer so die gleichen, ne? Mal ist es so, wenn ich irgendwie arbeitsmäßig unterwegs bin, da springt mal der ein. Also wir sind ein Portfolio von 6-7 Leuten, und dann sind immer so 3-4 da. Und manchmal haben wir auch Gäste, auf jeden Fall, ne? Wir versuchen halt oftmals so ein bisschen Frankfurter Kolorit abzuknapsen, mal gucken, wer gerade irgendwie Zeit hat, mit dem wir gut klarkommen, wo wir sagen, ah ja gut, es ist dann öfter mal Leute irgendwie so aus dem Rap-Game oder aus sonstigen Sachen, die dann mal vorbeischauen. Also es ist dahingehend, gibt's auch Gäste. Aber unser Ziel ist beispielsweise jetzt nicht irgendwie großartig Menschen von der Eintracht dabei zu haben. Wenn sich das ergibt, wenn sie großen Bock haben, dann sagen wir natürlich nicht nein. Aber das Ziel ist halt, einen Fan-Talk zu machen. Ja, mit der Originalität, das Wort gibt's glaube ich nicht, mit dieser originalen Haltung, die Fans natürlich verspüren, unterschiedliche Perspektiven, wir haben auch Journalisten dann dabei, aber genau das ist der Ansatz, aber wie gesagt, also durchaus, manchmal gibt's auch Fans.
Okay, bevor wir zum Sportlichen kommen, was schon brisant genug sein wird, gibt es noch jede Menge, über das wir gerne reden sollten. Ich habe mal lose bei Blue Sky in die Runde gefragt, so ob es Fragen seitens der HörerInnen gibt. Und bei der Eintracht gibt es die meisten Fragen. Zuerst etwas Wichtiges, aber völlig Unkritisches. Janine fragt, wo es die beste Pizza Hawaii in Frankfurt am Main gibt.
Sehr gute Frage, sehr gute Frage, meine Liebe. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Pizza Olbia, Pizzeria Olbia im Nordend, im Frankfurter Nordend, macht auf jeden Fall eine sehr passable Hawaii-Pizza. Ich sage mal Respekt, dass du solche Geschmäcker hast und kann dir auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizuschauen, um das mal zu testen.
So, gut, haben wir das völlig Unkritische abgefrühstückt. Kommen wir mal zu mehr kritischen Sachen. Es kamen Fragen von Bad Hamster und Bubblegums rein, die sich um das Hinspiel im Januar drehten. Hintergrund sind natürlich die gezeigten Tapeten, besser gesagt vor allem die queerfeindliche, lieber CBD statt CSD-Tapete. Wir haben uns ja damals schon im Blog geäußert und ich zitiere auch gerne, jede Diskussion, ob das polarisieren oder provozieren sollte, erübrigt sich. Solche Aussagen sind völlig inakzeptabel und in keiner Weise zu tolerieren oder zu ignorieren. So eine Scheiße hat im Millerntor oder sonst wo nicht zu suchen. Wie wurde die Tapete bei euch intern aufgenommen, in der Nachbetrachtung gesehen habt?
Ja, ich glaube, da kommt natürlich immer drauf an, wen du fragst, aber ich muss sagen, also so wie wir es auch bei Fußball 2000 diskutiert haben, ich muss sagen, ich war ultimativ genervt von dieser Scheiße. Es ist einfach komplett daneben. Was soll das, ne? Und wir haben uns ja dementsprechend, ich habe mich ja in einem Statement direkt dann nach diesem Spiel in der Montagsfolge ja auch klar geäußert, ey, warum muss man, wenn man irgendwelche Neckereien mit dem Gegner, gerade beim FC St. Pauli, ist alles cool, kann man machen. Aber man muss doch nicht auf andere Menschengruppen herumtreten. Und es ist gerade so, wir wissen es alle, Menschen, die ja queer sind, Menschen, die sich als nicht total heteronormativ selber beschreiben, die haben gerade tatsächlich eine schwere Zeit. Und auf die dann noch zu gehen und darüber irgendwie, sei es ein blöder Joke oder sei es mehr gemeint. Und ehrlich gesagt muss ich das als mehr gemeint definieren, weil die Eintracht ist ein Verein, der sich immer auf die Fahnen geschrieben hat. Ne? Ist ein bunter Verein, dass das ein Verein ist, bei dem jeder willkommen ist, United Colors of Frankfurt. Es gibt bei uns die Regenbogenadler, die zum Glück eine Stimme haben in einem Nordwestkurvenrat, die durchaus präsent sind und die Teil dieser Fangemeinschaft sind, ne? Die beispielsweise, die Eintracht hat tatsächlich ja auch hat einen eigenen Wagen auf dem Frankfurter CSD, ne? Also es ist ein deutliches Statement. Aber da, ganz ehrlich, ja, da muss man einfach auch mal klarkommen. Und deswegen fand ich es total daneben. Und wir haben uns da auch klar zu geäußert. Und ich hoffe tatsächlich, dass das nicht eine Wiederholungssituation wird. Auf jeden Fall muss man da dementsprechend offen bleiben, die Augen müssen offen bleiben, um genau zu gucken, wie das halt weitergeht. Weil ich kann dir nur sagen, das weißt du, ganz ehrlich, die ganze Welt ist momentan in Aufruhr. Viele Dinge sind mit menschenfeindlichen Ansichten gerade gespickt. Und ehrlich gesagt, wenn ich zum Fußball kommen will, da will ich, dass ein kleiner Nukleus, ja, ein als sicher geglaubter Nukleus, auch ein sicher geglaubter, ein weiter sicherer bleibt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, muss man halt auch dagegen was sagen. Und dementsprechend fand ich es gut, dass direkt danach auch die Eintracht ja durchaus ein Statement abgeliefert hat, dass sich die Regenbogenadler klar geäußert haben und auch eingefordert haben, dass das so nicht geht. Danach gab es ja ich glaube, es war eine Woche später, gab es ja dann zu Hause dann nochmal ein, ja, für Ultra-Verhältnisse dann zwar lustig, aber doch klares Statement, wir ficken alle, so muss man sagen, kann man sehen, wie man will, fand ich dann wenigstens einigermaßen lustig, so nach dem Motto, ja, hier, ne, so ein bisschen ein Eingeständnis fand ich das. Ich hoffe, dass das auch genau die Richtung ist, die ich da interpretiere.
Ja, also ich glaube, das ist ein KIZ-Zitat, wir ficken euch alle, ne? Das, aber egal. Ich hörte aber nach dem Spiel von, also ich habe mich natürlich auch da an meine Bekannten aus dem aus der SGE aus dem SGE-Umkreis gewendet und gesagt, was das für eine Scheiße war. Und die haben mir von intensiven Diskussionen noch der unterschiedlichen Gruppen in der Nacht nach dem Spiel erzählt und die waren teilweise entsetzt, was auf dem, oder die waren größtenteils entsetzt, was auf dem Tapeten stand. Ich hatte dann gedacht, so ja, okay, jetzt hat sich die Kurve dann, vielleicht hat sich die Kurve dann wieder gefangen und jetzt sind wir ein paar Monate später und kommen in dem Zusammenhang quasi so ein bisschen rüber zu der Choreo zum Europa-League-Spiel gegen Tottenham. Und ich will das jetzt gar nicht vermischen, ne? Queerfeindlich mit böse Onkels oder so, das will ich jetzt gar nicht vermischen, aber es gibt so Tendenz, es neigt so in eine Richtung. Und da würde ich gerne das Thema ansprechen, weil ihr hattet eine Choreo in der Nordwestkurve gesetzt. Da wurde aus einem Böse Onkel-Song zitiert und dieser dann statt der Tankard-Hymne gespielt. Und viele Freunde bei mir aus der Kurve waren auch da wieder entsetzt und haben teilweise das Stadion verlassen, vor Anpfiff noch. Und Bewe vom Eintracht-Museum schrieb, dass die Musik polarisiert und eben nicht Eintracht bedeutet und vielleicht für einige, aber sicher nicht für alle. Und damals wurde uns die Grundsubstanz dessen beraubt, was die Eintracht in den besten Momenten ausmacht, die Einigkeit und der kollektive Wille. Egal, ob sich jetzt die Band von einigen ihrer früheren Songs distanziert oder nicht, wenn man so eine Art Diskursverschiebung macht, indem man zeigt, wir schaffen eine Möglichkeit, dass sowas im Stadion gespielt werden darf. Öffnet man da nicht die Kurve für, sagen wir mal, zumindest rechte Tendenzen?
Ja, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also in vielerlei Hinsicht ist es gerade es ist alles durchaus problematisch. Also allein, ich versuche das in verschiedene Teile jetzt mal zu unterteilen, auch gedanklich. Mhm. Aber es ist natürlich auf der einen Seite ist es um Mindestmaß, um jetzt mal ein absolutes Mindestmaß, genau wie Bewe sagt, einfach komplett brutal ärgerlich, dass man das macht, weil es ist zumindest mal eine Provokation, denn es ist klar, dass weite Teile dieses Stadions das nicht geil finden. Das ist nicht die Mehrheit, so wie ich das gesehen habe, weil ich war der Einzige um mich herum, der nicht laut mitgesungen hat. Denn ich habe halt gar nicht mitgesungen und alle anderen in meinem direkten Umfeld, die ich da gesehen habe, ich suche mir dann immer die Plätze aus, wo ich mich dann hinstelle und so weiter und so fort, je nachdem, wo halt gerade Platz ist. Und ansonsten, da haben eigentlich quasi alle, fast alle mitgesungen. Und das zeigt natürlich, da gibt's schon viele, die zumindest das Lied kennen und damit irgendwie, keine Ahnung, Berührungspunkte haben. So, ne? Aber ich weiß auch, genauso wie du es richtig gesagt hast, genauso wie es sehr, sehr richtig und sag übrigens eloquent und auch pointiert, Bewe das in seinem wunderbaren Blogbeitrag gemacht hat, dass es einfach sehr, sehr viele Leute gibt, die sich da ja zumindest negativ berührt sehen. Und genau das ist ja der Mindestpunkt. Der Mindestpunkt ist, es gibt Dinge wie Tankard, das ist eine Band, auf die kann sich jeder einigen, die haben schon viel mitgemacht, man ist in schlechteren Zeiten und guten Zeiten mitgefahren, man hat die Band, man hat das alles gehört, vor dem Pokalfinale und so weiter und so fort. Man hat ein Gefühl dafür. Ne? Und also das ist so, das ist der kleinste gemeinsame Nenner der alle Eintracht-Fans. So. Und man hat sich an diesem Tag entschieden, halt was anderes zu machen, einen anderen Akzent zu setzen. Ne? Und damit hat man sich auch entschieden, gerade mal, weil man die Onkels genommen hat, sage ich mal, dass man bewusst in Kauf genommen hat, dass einige Leute das halt scheiße finden. Und der Mindestpunkt ist halt hier, dass es problematisch ist, dass man sich entschlossen hat, einigen bewusst vor den Kopf zu stoßen. In einem solch wichtigen Spiel, weil es war ein ultimativ wichtiges Spiel für die Frankfurter Eintracht, denn nach einem sehr guten Hinspielergebnis in London hättest du mit einer gemeinsamen Energieleistung 2-3% mehr auch von den Fans, Ja, das du weißt, wie es ist. Es ist, wenn die geballte Energie aus dem Stadion auf das Spielfeld übergeht, ist manchmal Unmenschliches möglich. Und du hast ab diesem Zeitpunkt schon den Punkt gesetzt, dass einige sich irritiert gefühlt haben. Darüber muss man halt sprechen. Und das finde ich tatsächlich auch ein Problem, dass es gerade die Onkels sind, die, und ich finde es auch das hat Bewe gut beschrieben, ne, die haben sich tausendmal entschuldigt, die haben auch in Frankfurt bei Anti-Rechtsinitiativen durchaus mal teilgenommen. Trotzdem muss man über die Kontroverse, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie tief ihr drin seid, wenn ihr hier gerade zuhört. Kevin Russell, der vor einiger Zeit einen schlimmen Autounfall angezettelt hat, beziehungsweise zu verantworten hatte, wo Leute verbrannt wurden und auch ja schwerste Verletzungen davon getragen haben. In seinem Auto wurde eine Hakenkreuzflagge, sondern eine Kappe gefunden. Das ist eines der Themen, wo man sagen kann, okay, ist zumindest eine sehr fragwürdige Gestalt, dass die böse Onkels mittlerweile einfach nur noch Geld verdienen mit dem, was sie da machen, ist durchaus. Ja, wie sehr gegen den Mainstream seid ihr, wenn ihr mittlerweile komplett der Mainstream seid und tausendmal das Waldstadion ausverkauft und nur noch deswegen Geld macht, weil ihr halt irgendwie oder Musik macht, weil ihr halt Geld machen wollt. So kann man auch ein bisschen problematischer sehen. Und trotzdem, wir können jetzt hier in 30, 40 Minuten Musik-Talk oder böse Onkels-Talk reingehen, da gibt's wahrscheinlich noch ganz andere Experten. Für mich sind die Onkels jetzt per se, würde ich nicht sagen, keine rechtsextreme Band, aber wir wissen das. Ich meine, für alle diejenigen, die in der Kindheit, in der Jugend, im Aufwachsen mit den Onkels zu tun haben, wissen genau, dass es durchaus eine Band ist, die viele Leute einfach so berührt, weil ganz klar ist, relativ einfache Texte, immer das Wir gegen die anderen, ja, immer so Anti-Mainstream, immer so andere Scheiße finden, aber wir sind ein Kern. Das sind so typische Muster, die junge Menschen, die orientierungslos sind, natürlich reinziehen. Das sind genau die Muster, wo es dann darum geht, ja, irgendwie auch Gemeinschaft zu schaffen, was ja die Onkels irgendwie als Fangruppe dann irgendwie dann doch auszeichnen. Aber wir wissen auch, es gibt immer gewisse Leute und gerade Leute, die im Rechtsradikalismus oder in Rechtsaußen zu verorten sind, die das dann ausgenutzt haben, um Leute dann weiter reinzuziehen. Insofern würde ich durchaus sagen, dass die Band, die Onkels mit ihrer Musik, mit einigen Texten durchaus eine rechtsöffnende Wirkung haben. Dementsprechend kommen wir wieder zu der Situation, die du eben angesprochen hast. Und dann muss ich natürlich sagen, finde ich einfach, ehrlich gesagt, in mehrerlei Hinsicht daneben und sehr, sehr schade, dass das an diesem Tag gewählt wurde, der eigentlich so wichtig war. Und es gibt auch gänzlich, auch wenn ich den Terminus nicht großartig mag, unpolitische Menschen, die das einfach daneben fanden, weil sie mit so Sachen nicht konfrontiert sein wollten, an dem Abend generell die Musik scheiße finden. Und der eine oder andere sagt, ja, da haben sich einige wieder zu wichtig gefühlt in dieser Situation. Kann man zumindest so stehen lassen. Ich finde es insofern einfach mega problematisch, weil die Eintracht durchaus halt, wir haben über den Banner gesprochen. Es gab vor dem St. Pauli-Banner durchaus andere problematische Mini-Dinger, die ich gesehen habe. So Anti-Zecken-Banner, Anti-Zecken oder durchgestrichene Zecken, die hochgehalten wurden, auch in der Nähe der Eintracht-Kurve, die ich auch schon als durchaus politisch problematisch ansehen würde. Das heißt, hier gibt es Tendenzen, über die muss man sprechen. Und da ist die Frankfurter Eintracht auch als Verein auf jeden Fall angewiesen, wenn sie den Worten ihres vorherigen Präsidenten, wenn sie die ernst meint, wenn sie die heute in 2025 noch wertschätzt und ernst meint, weil das ist das, was die Eintracht fernab des Sportlichen immer auf die Map gebracht hat. Egal wie es sportlich läuft, wir haben eine Klarheit, dass wir Menschen offen sind, wir haben eine Klarheit, dass die Frankfurter Eintracht am Ende wirklich für jeden steht. Und aktuell ist die Eintracht als Fußballverein, glaube ich, mehr denn je challenged, das weiter hochzuhalten. Und es gibt Tendenzen, ja. es gibt Anhänger, die das der weltoffene Gedankengut offenbar nicht so hochhalten. Und ich glaube, es gibt ganz andere Experten, die dir noch viel genauer über die unterschiedlichen Situationen innerhalb der Fankurve gerade mit dir darüber sprechen könnten. Aber ich weiß, es gibt diese Konflikte und ich glaube, da muss die Eintracht auch als Verein, als großer Fußballverein weiterhin ein Auge offen halten, damit halt das nicht irgendwann komplett verwischt. Und wie gesagt, ich halte es weiterhin für eine schlechte Idee, dass gerade die Onkels da gespielt wurden. Für diejenigen, die vielleicht dann auch Weißt du, das ist eine, Interpretationsmöglichkeit. Es gibt natürlich einige, die gesagt haben, ja, ne, ihr wolltet das alles nicht und jetzt zeigen wir es euch, jetzt spielen wir mal so eine Musik. Es gibt auch andere, die halt einfach, es gibt übrigens auch dezidiert linke Personen, die die Onkels zum Teil feiern. Gerade jüngere Generationen, die nicht die ganze Historie kennen. Das gibt's auch. Ja, deswegen, das ist alles eine diffuse Mischung, aber diese Öffnung finde ich problematisch und das ist im Nachhinein, würde ich sagen, ein relativ großer Fehler gewesen, der bislang nicht gekittet ist.
Jetzt tut mir leid. Alles gut. Das ist alles gut. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja in einem Medium, in dem wir uns die Zeit nehmen für solche Themen. Ja. Und da du es eben schon angesprochen hast, ne, dieses unter Peter Fischer, ich würde mal sagen, unter Peter, jetzt ohne jetzt irgendwie zu polemisch zu werden, unter Peter Fischer hätte es das nicht gegeben, glaube ich. Und der hatte sich, glaube ich, auch irgendwo geäußert, dass er sich, der hatte irgendwie einen Satz rausgehauen, er hat sich noch nie so geschämt für die Eintracht wie jetzt. Ist jetzt die Frage, hätte der Verein das zulassen dürfen.
Dass nun, also
Onkels gezogen, Onkels gespielt werden oder nicht. Weil damit weißt du weißt ja als Verein, wofür, wie das steht und wie das polarisiert und wie es eben nicht Eintracht bedeutet, sondern quasi eine divergierende Gesellschaft aufmacht.
In dem Sinne. Ja, ist ein guter Punkt im Endeffekt. Ich habe mit Peter Fischer jetzt persönlich nicht gesprochen, deswegen weiß ich gar nicht, wie seine Haltung ist. Und genau, ich habe dieses Statement auch gelesen. Wenn das sein offizieller Account ist, dann hat er sich ja da sogar offiziell geäußert. Weiß nicht, ob das verifiziert ist. Wir wissen alle um die klare Haltung von Peter Fischer zu allem, was weit rechts oder rechts von konservativ steht. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die der Eintracht über die ganzen Jahrzehnte sehr, sehr gut getan hat. Und hat auch jetzt jegliche Stürme überstanden. Ich glaube, das war etwas, was ja einen unschätzbaren Wert hatte. Und momentan ist es tatsächlich dann einfach so, dass die Eintracht zumindest gedanklich da ausgesetzt hat, wenn man ihr all benefit of the doubt geben will, wenn es dann darum geht, die Eintracht musste das ja offiziell genehmigen, dass es halt eine Veränderung des Songs gibt. Und das hat sie offenbar getan. Mit welchen Hintergründen, mit welcher Begründung das getan hat, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich halt nicht. Es ist aber auch so, und das ist Teil der Realität, dass die Onkels natürlich regelmäßig in den letzten Jahren in der Commerzbank Arena, oder wie heißt sie, Deutsche Bankpark heißt sie jetzt, und eigentlich will ich nur Waldstadion sagen, aber für Konzerte, die mir nicht gefallen, sage ich auch mal Deutsche Bankpark, im Deutsche Bankpark aufgetreten ist. Ne? Also das heißt, die Nähe rein situativ ist ja, beziehungsweise rein lokal ist ja da. Also das heißt, weiß nicht, inwiefern man dann, die Eintracht hat ja durchaus auch was damit zu tun, wenn es um die Vermietung dieses Stadions geht. Ne? Also das ist halt Teil der Realität. Ich will noch mal klar machen, ich halte die Onkels nicht für eine rechtsextreme Band. Das wäre komplett Quatsch. Ich glaube, da muss man auch in der Vermischung, sollte man auch nicht zu sehr vermischen. Aber wie gesagt, es hat halt diese rechtsöffnende Funktion, die hat's aufgrund der wir gegen die Struktur, aufgrund der Situation, dass sie mit simpleren Botschaften auch mal so ein Counterculture Anti-Mainstream-Ding sein können. Und da muss man offen sein. Und dementsprechend hätte ich es nicht gemacht. Und ich halte es unabhängig davon, wie man das politisch verordnet, einfach für einen Fehler, wenn man weiß, dass man Fans von Kopf stoßen kann. Ja, den hat die Eintracht gemacht. Und ich glaube nicht, dass es da ein Statement gibt. Ich glaube, die haben jetzt ganz andere Situationen und auch positivere Situationen. Aber es bleibt ein Fehler. Ich hoffe halt nur, dass diejenigen, die halt, keine Ahnung, sagen, dass sie es nicht geil fanden, nicht immer einen auf den Dates bekommen, wenn sie mal sagen, dass sie was nicht geil fanden. Weil nicht alles, was immer gemacht wird und was irgendwie ein Großteil von Leute gut finden, muss auch gut sein. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also dementsprechend, ich finde es schade, dass die Eintracht das so gemacht hat. Ich hätte an dem Tag mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, muss ich sagen. Es ist ein bisschen spät, ich kann kaum noch reden, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja. Das glaube ich auch. Okay, dann lass uns mal diese Thematik abschließen. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton VDS NDS Team bei seinem Podcast. Dieses Mal möchte ich euch keine sehr leckeren Biere von Kervida empfehlen, sondern das stylische Shirt Kein Bier für Nazis. Denn das trägt sich nicht nur sexy, sondern steht auch für eine demokratische und offene Gesellschaft ohne Hass und ohne Diskriminierung. Ihr findet das Shirt für 29,99 € im Merch von Kervida. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Kein Bier für Nazis Shirt findet ihr unter www.kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Dann wenden wir uns mal langsam dem Sportlichen zu. Hier steht, es ist ein harter Cut, aber das ist jetzt da so. Ihr steht jetzt aktuell auf Platz 3. Das Erreichen der Champions League ist fast unausweichlich. Die großen Geldtöpfe warten. Wie hättest du das vor der Saison gesehen?
Also vor der Saison hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet. Schon vor der Saison gibt immer wieder Umbrüche, gibt immer wieder neue Situationen. Und da war mir schon klar, dass wir eine gute Mannschaft beisammen haben. Aber es war ja auch klar, dass wir beispielsweise im Europacup unterwegs sind. Und dementsprechend mit einer anvisierten Dreifachbelastung habe ich gedacht, wenn wir die Europa League erneut erreichen, ist das ein super, super Ding. Dass die Saison momentan so läuft, wie sie läuft. Man muss auch gerade im sportlichen Sinne halt darüber sprechen, wie unfassbar ein Omar Mamouche in weiten Teilen der Serien, die er gespielt hat, einfach herausragend gescored hat, so overperformed hat, dass die Eintracht so weit oben landen konnte und dann dementsprechend auch ein Ekitike, als Mamouche nicht mehr da war, gut nachgesetzt hat und ebenfalls ja ein toller Stürmer geworden ist. Also das ist herausragend und dann überrascht mich das, wo wir jetzt stehen. Aber wie immer, wenn du kurz vor knapp vor großen Zielen stehst, wirst du doch langsam gierig, ne? Und auch wenn du dich normalerweise mit Platz 6 oder so zufrieden gegeben hättest, na, jetzt würden wir schon ganz gern die Champions League klar machen. Es ist halt einfach so.
Du hast ja eben schon erwähnt, bester Scorer ist bei Man City, immer noch bester Scorer bei Far, muss man dazu sagen, ne? Also Etikette ist, glaube ich, Zweiter. Wie viel hat Mamouche? 29 Scorer-Punkte, glaube ich, wenn ich jetzt nicht vertan habe. Aber ich nehme auch noch gerne eine Frage von Jan auf bei Blue Sky. Wie verpflichtet man eigentlich Stürmer ablösefrei und verkauft sie 1 bis 2 Jahre später für etliche Mios? Nur mal so als kleiner Tipp für uns.
Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage, mein Lieber. Vielen Dank dafür, Janik. Also am Ende ist es halt krass, ne, dass wirklich viel mit gutem Scouting zusammenhängt, mit einem ja auch längeren Scouting, auch Ekitike, der ja jetzt zuletzt ja dieser Dauerscorer wird, der war ja schon lange auf dem Zettel der Frankfurter Eintracht, auch Wahi, der jetzt ganz erst im Winter kam, der bei dem deutet sich noch nicht an, dass er ein ähnlich toller Transfer ist, aber auch der stand lang auf dem Zettel der Frankfurter Eintracht. Das heißt also mit Langfristigkeit und Beständigkeit irgendwie immer wieder anklopfen, fragen, wie es aussieht und dann im richtigen Moment zuschlagen, das hat funktioniert. Aber jemand wie Omar Mamouche, der halt bei anderen Vereinen, auch bei dem Verein Wolfsburg kam er, gar nicht so unfassbar wohlgelitten war, wie er dann bei der Eintracht angekommen ist und wie man, ja, wie soll ich sagen.
Bei uns war der richtig gut. Bei uns war der richtig gut gelitten.
Bei euch, genau, bei euch schon, aber halt weil. Richtig. Auf jeden Fall. Bei euch hat er eine super Zeit gehabt, bin ich vollkommen bei dir, mein Lieber. Aber du weißt ja, Wolfsburg, okay, da sind eh nicht so viele Menschen im Stadion. Aber da war so ein bisschen, ja, keine Ahnung, da hat ich glaube gerade so ein Omar Mamouche braucht auch so ein bisschen Zuneigung, ein bisschen Liebe und die hat er in Wolfsburg eher weniger bekommen. Deswegen war es für ihn leichter zu sagen, ich mache keinen neuen Vertrag und gehe zur Eintracht. Das war dann schon ein krasser Stil. Ich muss aber auch sagen, und du sagst ja richtig, bei euch war der richtig gut. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es ein 80-Millionen-Mann ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hättest du das gedacht?
Ich habe manchmal Bewegungen gesehen, wo ich dachte so, oh mein Gott, ist der gut. Oh mein Gott, ist der gut. Der ist so buff, ja, gut gesehen. The League für uns. Ja, der war für uns. Aber es haben, also ich meine, ich hatte ja auch da, Tim hatte ja auch dann immer wieder über ihn geschrieben und so. Und ich meine, der war einfach unfassbar, was der für Bewegung hatte, was für ein Tempo der hatte, Abschlussstärke, teilweise noch zu verspielt, aber immer wieder das immer wieder gesucht und zusammen mit Giré war das halt einfach, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ne, wenn ich die beiden da zusammen habe. Aber 80 Millionen hätte ich auch nicht für bezahlt. Aber er freut sich ja jetzt in der Nähe von seinem Buddy Salah zu spielen. Das ist ja auch schön. Sag mal, wie eng ist dieser Erfolg denn mit Dino Topmelder verbunden? Den haben wir schon als einer der ersten Trainerentlassungen des Jahres gesehen.
Ja, ich finde es spannend. Also ich glaube, er hat sich noch mal ein Stück weit selber erfunden, will ich nicht sagen, aber viele Puzzleteile, die er versucht hat, in den letzten Jahren zusammenzusetzen, sie funktionieren jetzt. Also wir haben ja letztes Jahr einen unfassbar unansehnlichen Fußball zum Teil gespielt, wo nicht so richtig vieles geil war, aber ne, auch viele Unentschieden, wo du gedacht hast, oh meine Güte, es hat vieles nicht hundertprozentig geklappt, aber das war so ein bisschen dieses Transitionsjahr, was Dino Topmelder gebraucht hat. Am Ende muss ich aber sagen, ja, natürlich ist ihm sehr, sehr vieles Kredites zu geben, denn er hat jetzt aus einzelnen Spielern herausragende Kicker gemacht. Also er hat Nene Brown beispielsweise sofort das Vertrauen gegeben als Linksverteidiger. Der kickt sich gerade in sämtliche, ja, wie soll ich sagen, Scouting-Bücher, um es mal ja so zu formulieren, oder vielleicht sogar auch in den engeren Kreis der Nationalmannschaft. 21 Jahre Linksverteidiger, kommt also herausragendes erstes Bundesliga-Jahr. Wir haben gesehen, dass Namdi Collins zu einem anderen Innenverteidiger geworden ist, Spieler geworden ist, wollte ich eigentlich sagen. Das ist ein massiver Baum. Das war auch ein krasser Stil, den wir vom BVB bekommen haben. Und das sind nur zwei der Namen, die ich nennen kann, wo ich sagen muss, naja, das hängt viel, viel damit zusammen, dass Dino Topmöller auf Spieler setzt, auf Spieler baut und gleichzeitig sie nicht komplett verbannt. Das sehen wir wieder bei einem dauerhaft fahrigen Faris Chaibi, der leider in dieser Saison überhaupt nicht auf den grünen Zweig kommt, aber es immer wieder im Training probiert, dementsprechend immer wieder seine Einsatzzeiten bekommt. Und Jean-Matteo Baoya auf links außen ist ein Spieler, der lange gewartet hat und jetzt wirklich auch so langsam seinen Durchbruch hat und viel spielt. Also das, da zeigt sich, da ist eine gute Ansprache da, die Spieler vertrauen ihm. Und da muss ich einfach vor Dino Topmöller meinen Hut ziehen, auch wenn ich mich trotzdem in gewissen Situationen manchmal ärgere. Aber trotzdem, das ist schon auch zum sehr, sehr großen Teil seine Leistung.
Kommen wir mal zum Kader. Herbschö hat dann gefragt, was passiert eigentlich, wenn ihr nicht die Champions League erreichen solltet? Zerfällt dann die Mannschaft? Geht ein Koch? Hört Götze auf? Wird Tuta verkauft? Sind dann auch die Erwartungshaltung der Fans für die neue Saison ziemlich hoch? Wie wird das aussehen, wenn es denn nicht klappen sollte?
Ja, spannend.
Was wir jetzt nicht hoffen wollen jetzt, ne?
Nee, alles gut. Aber nee, ich glaube, man muss sich ja natürlich immer, also auch als Eintracht-Fans, ne, wenn ich heute schon Leute höre, die sagen, ja, das ist ja jetzt schon sicher, dass wir in der Champions League sind. Nein. Also jeder, der die Frankfurter Eintracht kennt, weiß, dass bis zum allerletzten Spieltag nie etwas sicher ist. Also beziehungsweise, wenn es nicht so 100% in trockenen Tüchern ist. Deswegen, ich bin da auch noch sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass die Eintracht keinen kompletten Ausverkauf erleiden würde. Weil einige Spieler gerade in seiner Transitionsphase sind und froh sind, dass sie noch bei der Eintracht sind. Also ich glaube, ein Kawa Santos würde nicht sofort wechseln, auch wenn der jetzt schon von vielen Vereinen ganz genau beäugt wird, hat sich aber jetzt leider das Kreuzband gerissen, fällt eher erstmal aus. Ich glaube, wer dann definitiv nicht zu halten ist, da gehe ich schon von aus, ist eine Hugo Ekitike. Ich glaube, den können wir nur bei Champions League halten. Vielleicht wird es auch um Hugo Larsson ein wenig enger. Bei allen anderen, bei Chan Uso müssen wir sehen, wie viel Geduld er hat, weil er scheint ein relativ ungeduldiger Geselle zu sein. Müssen wir mal gucken. Aber bei allen anderen würde ich eigentlich safe davon ausgehen, dass da überhaupt nichts sicher ist von wegen Transfers, sondern die fühlen sich zum großen Teil wohl, die haben Ziele. Und man muss ja auch so ein bisschen perspektivisch denken. Die Eintracht, die jetzt nächste Saison, wenn alles gut läuft, vielleicht wirklich in der Champions League ist, aber in der Saison danach ist das Europacup-Finale zu Hause in Frankfurt. Das heißt, man vielleicht jetzt ein Jahr Geld einsammeln in der Champions League, wohl gewusst, dass man in der Champions League einfach nur auf den Dates bekommt. Wir wissen alle, da sind absolute Krösus-Vereine. Dann können wir optimalerweise ein bisschen mitkicken in dieser neuen Liga, wo es wurde dann
8 Millionen. Ihr habt auch schon 80 Millionen bekommen, ne?
Es ist, wir reden, ja, du hast vollkommen recht, mein Lieber. Die Situationen verschieben sich, die Perspektiven verschieben sich, dass die Eintracht mittlerweile einer der größten, der kleineren ist, um es mal so zu sagen, oder so eine 1B Bundesliga-Situation ist, ist auch klar. Auch das Gehaltsniveau bei der Frankfurter Eintracht hat sich mittlerweile so angepasst, da könnten die allermeisten Bundesliga-Vereine nur von träumen. Ich halte das grundsätzlich eher für ein bisschen kritisch, weil ich weiß nicht, ob man im Jahr 5 Millionen Gehalt für Fußballspieler ausgeben muss. Das macht die Eintracht noch nicht. Ich glaube, sind bei 4 Millionen, aber da können euch andere Leute wahrscheinlich noch andere Expertisen liefern. Aber es ist alles trotzdem schon viel, viel Geld. Da wir merken natürlich, auch der Fußball ist im Endstadium des Kapitalismus angekommen. Wenn wir gucken, wie die Fußball-Club-WM mittlerweile verkauft wird. Also da gibt's viele problematische Situationen. Die Eintracht spielt dieses Spiel halt mit. Ich will trotzdem noch ein bisschen die Unterschiedlichkeit in der Champions League klar machen, weil da sind nochmal ganz andere Situationen am Start, ne? Wenn du dir überlegst, wie jetzt ein Müller, warum ein Vertrag mit Thomas Müller nicht verlängert wurde, wurde sehr viel aufgeregt. Aber ich sag mal so, 20 Millionen, die er im Jahr bekommen hat, die kann ja der FC Bayern halt auch nicht einfach mehr zahlen, gerade für einen Spieler, der kaum spielt. Und das ist halt die Realität. Das ist schon krass alles.
Ja, apropos Ende Kapitalismus, apropos Ende, Guillaume fragt, wird die Zahl von Matanovic bei der Eintracht enden und welchen Stürmer wünschst du dir für die kommende Saison?
Ja, das glaube ich tatsächlich schon. Ich finde Matanovic ist ein super cooler Typ, ein netter Typ. Ihr habt den ja mehr als lange auch schon kennengelernt. Ihr wisst, was das eigentlich für eine Kante ist, die Fußball spielen kann. Bei uns, bei der Eintracht, scheint aber der Sprung ein bisschen zu groß, ne? Dann war auch die Verletzung, das war alles relativ unglücklich. Ich glaube, die Zeit endet definitiv. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Matanovic aber in die mittlere Bundesliga wechselt oder vielleicht in die letzten 8 Vereine da mal klopfen kann. Würde ich mir auch sehr wünschen, dass er in der Bundesliga bleibt. Neu holen kann ich ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sagen, denn für mich ist es so, die ganz markante Frage stellt sich ja, bleibt Ekitike? Wenn Ekitike bleibt und wir mit Wahi ja jemanden haben, der potenziell dahinter ist, und dann mit Chibachuwai noch jemanden haben, der als Joker auch erst 31 noch öfter reinrutschen kann, würde ich per se sagen, ist fein so. Wenn aber ein Ekitike geht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Eintracht bei Johnny Burkhardt, dem Mainzer Stürmer, der auch ja gegen uns letzte Woche beziehungsweise vor wenigen Tagen geknipst hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Eintracht da nochmal anklopft. Er will ja, so wie ich gehört habe, auch im Rhein-Main-Gebiet bleiben. Wenn er dann bei uns tatsächlich eventuell Champions League spielen würde, wäre das, glaube ich, für ihn auch als Nationalspieler interessant. Das sind so die Überlegungen, die ich habe. Aber wie gesagt, wenn Ekitike bleibt, lassen wir es doch einfach mal so, weil ich glaube, es wird Arbeit genug, in Wahi auf Spielform zu bringen und in das Umfeld reinbringen. Also das ist so mein Take dazu.
Okay. Dann kommen wir mal langsam zum Spieltag selber. Wir kommen ja schön mit unser Block wird rappelvoll sein, wie immer, wenn wir auswärts fahren. Also nicht so rappelvoll wird unsere Bank sein, denn wer auf unserer Seite nicht dabei sein wird, ist neben Jackson Irvine und vielleicht Elias Saad, wobei das jetzt auch gerade schon bestätigt worden oder diese Woche bestätigt worden ist, dass er ausfallen wird. Also Jackson Irvine ist nicht dabei, Elias Saad ist nicht dabei. Dazu kommen noch die Langzeitverletzten Sascha Burchardt, Carol Metz, James Hunt, der wieder im Lauftraining ist, worüber ich mich sehr freue, und Simon Zoller. Und noch Nicola Weisil und Siebe van der Heiden, die beiden mit Gelb-Rot letzte Woche von dem unfassbar schlechten Schiedsrichter Exner untergestellt worden sind. Was sonst noch passiert ist in der Woche, erfahrt ihr dann in der Spieltags-PK, die ist am Freitag, oder ihr lest es bei Tim im Vorbericht. Wie sieht es denn bei euch mit Kader eigentlich aus? So, Kawa Santos ist verletzt, Mario Götze fällt auch aus, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich meine,
ist so, ja,
aus. Ja, ist okay. Und gibt es noch aktuell weitere verletzte oder gesperrte Spieler?
Ja, es gibt immer wieder leichte Malaisen mit Ebimbe. Ansonsten ist aber eigentlich alles im grünen Bereich. Ich glaube, ich glaube, ansonsten passt alles. Also das heißt, wir würden mit potenziell ähnlicher Aufstellung spielen wie jetzt schon beim 1:1 gegen den FSV Mainz. Das heißt also, keine großartigen Ausfälle und im Endeffekt, ja, für uns, wir haben das Ziel Champions League Qualifikation, da geht's um alles. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Sorry, wenn ich den Ball gerade wieder zurückspiele, aber bei uns ist ja so, dass wir fast fit sind. Was macht ihr denn auf der Torhüterposition? Kommt dann bei euch der Ben voll rein oder wie sieht das aus?
Ja, Davon gehe ich schwer aus. Also der, ich glaube, da hat sich der Alexander Blessin auch schon zu geäußert, dass er das jetzt auch nicht, dass er da ist jetzt auch keinen großen Verlust findet. Also der findet schon Verlust, dass dass Nicola Vasini nicht spielt, weil
alles andere war jetzt auch
statistisch. Ja. Der statistisch der beste Torhüter der Bundesliga seit Jahren, ne? Muss man mal so sehen. Aber er hat gesagt, und das, warte mal, kann ich das zitieren? Ich brauche, es sind extrem große Fußstapfen, die Ben Voll tritt. Alexander Blessin sagt dazu, ich brauche ihn jetzt nicht stark zu reden, denn er ist einfach gut. So. Ich glaube, da werden wir ihn, den werden wir auf jeden Fall sehen. Und für Siebe van der Heijden wird sicherlich Lars Ritzka spielen. Das ist jetzt auch nicht für mich ein großer Qualitätsabfall, muss ich mal so sagen. Also es ist, der hat schon so viele Einsätze gemacht. Der hat die Saison schon so gut gespielt, hat ja auch sein erstes Bundesliga-Tor gegen Bayern schon geschossen. Also ich glaube, da ist es, das ist schon okay. Ja, also da können wir schon mit, da können wir sonst noch aus dem Vollen schöpfen, zumal, auch wenn Saad ein super spannender Spieler ist, da haben wir mit, auf den Außenpositionen sind wir sehr, sehr gut besetzt. Jetzt sind wir, sagen wir mal so, mit Weishaupt, mit Afolayan, da haben wir gute Spieler, die ihn da auch ersetzen können. Also das, da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken. Was macht dich denn sicher, dass ihr Sonntag gewinnt? Und ich schließe dann noch gleich noch eine zweite Frage an von Smigor FCSP. Will die SGE den Champions League Platz mehr als der FCSP den Klassenerhalt?
Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich finde, dass die, dass der FCSP eigentlich tatsächlich eine ganz gute Saison spielt. Es ist anstrengend, das ist irgendwie nervenaufreibend, weil du immer noch die ganze Zeit den Klassenerhalt nicht sicher hast. Aber mit dem, was dir möglich ist, bist du ja doch relativ weit schon gekommen. Insofern glaube ich schon, dass der FCSP ganz klar mit Feuereifer auch am Sonntag unterwegs sein wird. Ich muss sagen, ich mache mir so ein bisschen bei der Eintracht ein bisschen Sorgen, mache ich mir schon. Weil ich gegen Mainz nicht den absoluten letzten Kicker gesehen habe. Mich hat es ein bisschen geärgert. Ich weiß, Mainz ist für die Frankfurter Eintracht immer so eine schwierige Auswärtspartie, aber da habe ich irgendwie den letzten Drive vermissen lassen. Den haben die vermissen lassen. Ich habe den nicht gesehen, das wollte ich sagen. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen Angst, dass die Eintracht diesen Schlendrian jetzt gegen den FCSP nicht komplett rausziehen kann. Ich hoffe aber, dass man weiß, mit einem Sieg die Champions League im eigenen Stadion klar zu machen, ist einfach das Optimalste, was die Eintracht auf Liga-Situation, auf Liga-Position jemals ja seit langer, langer Zeit erreicht hat. Das ist natürlich ein krasses Ding. Das heißt, jeder dieser Spieler, die am Sonntag auflaufen bei der Frankfurter Eintracht, können dafür sorgen, dass sie seit Menschengedenken, könnte man fast sagen, das beste Bundesliga-Ergebnis der Frankfurter Eintracht erreichen. Seit vielen, vielen Jahren war die Eintracht nicht mehr auf Platz 3 und erst recht nicht über die Liga in die Champions League eingezogen. Also das ist ein historisches Ergebnis, wenn es so kommt. Dementsprechend muss es die Einzelmotivation jedes Spielers sein, auch für sich im Rampenlicht unterwegs zu sein, die beste Performance abzuliefern. Also insofern gehe ich schon davon aus, dass die top drauf sind. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir am Sonntag, wenn wir uns da alle zusammenfinden, schon wissen, dass der FC St. Pauli eh schon die Klasse gehalten hat. Das ist meine große Hoffnung, sage ich dir.
weil ich hoffe, dass Heidenheim nicht bei Union Berlin gewinnt. Dann wären wir schon durch. Ich glaube aber auch, dann ist so ein Druck abfallen, das wäre ein bisschen unfair gegenüber allen anderen. Deshalb, ich bin so nervös, ist egal. Ich will auf jeden Fall auch im Stadion sein.
Sehr gut.
Und werde alles dafür tun, dass die notwendigen Dezibel aus meinem Hals kommen, um den Verein nach vorne zu schreien. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt am Sonntag rausgehen wird. Ich lasse dich aber nicht geben, bevor du mir deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
Ja, ist nicht böse gemeint, gell? Aber wird ein 3-1 für die Frankfurter Eintracht. Wirklich.
Sehr schön. Das ganz notiere ich mir mal ganz kurz, damit ich dir das auch schön aufs Brot schmieren kann. 3-1, sagt er. Ich sage ein klares 1-1. Weil ein klares 1-1. Wir treffen und ihr trefft, aber mehr wird es auch nicht geben für euch, weil wir sehr, sehr konsequent in unserer Defensivstruktur sind und da sehr klar sind. Viel Spaß am Sonntag, liebe HörerInnen, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Die nach dem Spiel Betrachtung zum letzten Auswärtsspiel der Saison machen wir diesmal zu dritt. Yannick, Marvin und ich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Marvin, für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte in der Sendung gehören dir. Bitteschön.
Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Es hat mich sehr gefreut, mal wieder hier sein zu dürfen. Ich hoffe natürlich trotzdem darauf, dass die Frankfurter Eintracht ihr bestes Ergebnis seit 92, 93, als wir schon mal Dritter geworden sind, auch wiederholt. Und noch mehr oder mindestens, ich sag mal mindestens genauso hoffe ich, dass wir in der nächsten Saison ein Hamburger Erstliga-Derby bekommen. FC St. Pauli gegen den HSV. Ich hoffe, dass das in trockenen Tüchern ist, wenn wir uns hier wieder hören. Und ich glaube, dann haben wir alle eine gute Zeit. Schiedlich, fiedlich. Und ich wünsche euch jetzt erst nochmal einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald.
Dann tschüss.